Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen. Plötzlich suchen sehr viele Menschen nach einem neuen, richtigen Umgang mit Rammstein. Ist es wirklich so, dass die Band systematisch junge Frauen rekrutiert für Sexpartys? Und ist es wirklich so, dass Frauen da unwissentlich unter Drogen gesetzt werden und dann mit Schmerzen und Verletzungen wieder aufwachen? Wir sprechen gleich drüber, wie man all das popkulturell einordnen muss, was das über die Popkultur erzählt. Wie sexistisch ist vielleicht die ja auch so progressiv sein wollende Popkultur eigentlich? Und was würde das bedeuten, wenn es gerade im Rock'n'Roll ein MeToo-Moment geben würde? Das alles besprechen wir gleich hier im Kompressor-Podcast. Erstmal aber schauen wir uns das Video an, das wie kein anderes Wellen schlägt in Deutschland gerade. Das Video von der YouTuberin Kyla Shikes, die sehr ausführlich von persönlichen Erfahrungen auf einer Rammstein-Afterparty erzählt.
Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute. Ja, ist das eine normale Party? Ist es hier? Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einem Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Till Lindemann ausgesucht werden soll. So ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier verfickt nochmal 60-jähriger Till Lindemann reinspaziert. Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So, das ist der einzige Grund, warum ich da bin. Und diese Realisation war wirklich so schlimm, vor allem, oh.
Knapp 40 Minuten dauert dieses Video und es geht nicht nur um die eigenen Erfahrungen, sondern Kyla Shikes beschreibt auch sehr ausführlich, was andere Frauen bisher berichtet haben, mit vielen Belegen auch, mit Fotos, fast schon ein bisschen journalistisch dieses Video. Und dieses Video geht viral. Das hat knapp 3 Millionen Aufrufe innerhalb eines Tages bekommen. Und was da genau erzählt wird, wie das aufgemacht ist und wie die Reaktionen aussehen auf dieses Video, das bespreche ich jetzt mit der Social Media Redakteurin Karen Miesenberger. Karen, für alle, die das Video nicht gesehen haben, was ist in diesem YouTube-Video genau zu sehen? Wie ist das gemacht?
Im Video von Kyla Shikes sieht man zunächst Screenshots von WhatsApp-Verläufen und in diesen WhatsApp-Verläufen, darüber sagt sie, dass das halt die ihre Erfahrungen seien, die sie am gleichen Abend noch an einen Freund geschickt habe. Und dann sieht man sie, wie sie in einem Zimmer sitzt. Das sieht aus wie so ein WG-Zimmer oder ein Schlafzimmer oder so. Sie trägt einen Hoodie und sie erzählt dann sozusagen, was ihr mutmaßlich passiert sei. Und zwar, wie man auch in diesem WhatsApp-Chat-Verlauf sehen kann, es geht um den 4.6.2022. Da sagt sie, war sie beim Rammstein-Konzert im Olympiastadion in Berlin. Ich habe geprüft und Rammstein haben tatsächlich an dem Abend da gespielt. Aber in der Kürze der Zeit können wir diese ganzen Behauptungen nicht prüfen. Deswegen sind es erstmal Behauptungen. Mhm. Und sie gibt eben an, dass sie bei diesem Konzert von Alena Makeva angesprochen wurde. Alena Makeva ist die Frau, der vorgeworfen wurde, junge Frauen zum Sex mit Till Lindemann zu rekrutieren. Und sie sollte dann eben auf die Aftershow-Party gehen, also Kyla Shikes, gemeinsam mit ihrer Begleitung. Und Kyla war damals 20, sagt sie, und ihre Begleitung war 18 Jahre alt, das ist auch wichtig. Und Alena Makeva wurde, das kam gestern raus, jetzt nach Medienberichten gefeuert von Rammstein, wobei sie auch nie Geld bekommen haben soll für diese Rekrutierungsvorwürfe. Und Kyla Shikes wiederum, die hat gratis Tickets bekommen. Und sie dachte halt, dass sie zu einem ganz normalen Konzert geht, also zu einer ganz normalen Party geht. Nach diesem Konzert dachte sie so, wow, cool, ich werde hier irgendwie eingeladen, klar, habe ich Bock, da hinzugehen. Aber dann wird sie mit anderen Frauen in der offiziellen Afterparty vorbeigeführt. Also sie sieht die auch so und hat auch gesagt, sie hat da bekannte Schauspieler gesehen und wird dann zu einem separaten Raum gebracht, der von 4 Securities abgeriegelt worden sei. Und dann mussten die als allererstes ihre Handys abgeben und dann passierte Folgendes.
Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas in der Mitte. Links standen zwei Kühlschränke mit Getränken und ein Tisch. Auf dem Tisch stand Wodka und so. Da waren noch ganz viele andere alkoholische Getränke. Alles, was in diesem Raum war, war halt Alkohol und so zwei Couches. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so 8 Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Die haben nicht gewirkt, als wären die da. Manche gar nicht. Ich habe die angeguckt und da bis nichts passiert. Also die waren wirklich leer und saßen halt so da auf dieser Couch. Das ist gerade mies creepy. Die ganze Atmosphäre war seltsam. Es war stockstill in diesem Raum. Keines dieser Mädchen hat geredet und auf einmal macht's Klick. Und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut.
Genau, und sie ist dann halt selber auf Toilette gegangen und hat sich da dann ausgetauscht über diese Situation und hat dann auch gedacht, okay, ich muss hier rausgehen und ist dann, hat es auch geschafft, sozusagen musste sich erst noch so ein bisschen durchboxen gegenüber dieser Alena Makeva, aber hat es dann auch geschafft, aus diesem Raum rauszukommen. Also das ist ihre Geschichte sozusagen.
Und man hört hier auch in diesem Ausschnitt, dass sie das sehr eindrücklich erzählt, mit sehr vielen Details und auch nochmal mit vielen eigenen Gedanken dazu. Sie ordnet das auch selber ein. Wie ordnet sich denn das, was sie da sagt, zu den bisherigen Vorwürfen ein? Wie passt das alles zusammen?
Für mich klingt das erstmal glaubwürdig, was sie so sagt, weil in dieser kurzen Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sich sowas ausdenken kann. Plus, es gibt halt diesen Vorwürfen eine neue Dimension, weil das ist erstmal eine deutsche Person, die sich dazu äußert. Also wir hatten zwar schon deutsche Personen mutmaßlich, die sich dazu geäußert haben, eben in dieser SZ-NDR-Recherche, aber die sind anonym geblieben. Also man weiß nicht die Details und so, das ist das eine. Und Rammstein ist nun mal eine deutsche Band, deswegen gibt es dem nochmal eine weitere Dimension. Und das zweite ist, dass sie eine Prominente ist. Die kennen vielleicht jetzt nicht alle, aber sie ist halt ein YouTube-Star. Also sie hatte so schon vor diesem Video 800.000 FollowerInnen je auf Instagram und auf YouTube. Also she's big. Und das gibt dann halt eben nochmal eine andere Schlagkraft sozusagen. Und es gibt also eine Person aus Rammsteins Heimatland, die sich mit ihrem eigenen Namen in die Öffentlichkeit stellt und Vorwürfe erhebt. Und in ihrem Video bestätigt sie auch das, größtenteils das, was Shelby Lynn behauptet hat. Shelby Lynn, das ist die Person, wir erinnern uns, die jetzt vor knapp 2 Wochen zunächst diese Anschuldigungen angefangen hat zu erheben. Also die hat, die ist Irin und die war Ende Mai auf einem Rammstein-Konzert in Vilnius und auf einer Aftershow-Party und ist am nächsten Tag laut ihrer Tweets und ihrem Instagram mit blauen Flecken und Erinnerungslücken aufgewacht und sie hat vermutet, dass sie unter Drogen gesetzt wurde und auch behauptet, dass es so ein Rekrutierungssystem gibt und dass junge Frauen eben bei diesen Konzerten unter Drogen gesetzt werden. Und das wurde aber auch, also diese Vorwürfe wurden teilweise journalistisch bestätigt, eben unter anderem in Recherchen vom SZ und dem NDR. Und und jetzt im Video von Kyla Shikes, das verleiht dem halt eben nochmal so eine neue Schlagkraft. Also ja, sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie deutsche Schauspieler gesehen hat auf dieser Aftershow-Party, also nicht auf der sie dann war, aber halt beim Eingang von der anderen. Und wenn eben prominent, also es gibt auch viele Debatten im Netz darüber, um Mitschuld von dem Umfeld, weil die Anschuldigungen richten sich ja nur gegen Till Lindemann, aber wenn Prominente so im Umfeld dann sind, dann verdichtet das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das auch irgendwie mitgekriegt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie jetzt sich namentlich hingestellt hat und gesagt hat, dass sie keine Ausweise geprüft wurden. Also hätten da auch Minderjährige sein können. Till Lindemann ist 60 und sie gibt ja an, dass ihre Begleitung 18 war und sie selbst 20 zu dem Zeitpunkt.
Was ich auch spannend fand in dem Video, dass sie immer wieder sagt, dass das für sie eine große Aufregung ist, das jetzt zu posten, dass sie auch Angst hat, ein bisschen Sorge, weil sie nicht weiß, was das für Konsequenzen für sie haben kann. Was erfährt man da über Management, über den Umgang mit der Industrie, wie sie das nennt?
Sie hat gesagt, also sie sagt in dem Video, dass ihr damaliges Management, sie hat erstmal eine Insta-Story damals schon dazu gepostet und dann hat ihr Manager ihr geschrieben, meinte, hey, lösch die bitte sofort. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann hat sie so ein bisschen mit dem hin und her diskutiert, das ist jetzt auch aktuell wohl nicht mehr ihr Manager. Warum denn überhaupt und so weiter und so fort. Und long story short jetzt, also das erklärt sie in dem Video auch ausführlich, sie sagt halt, dass es ein riesengroßes Schweigen gibt und dass alle Menschen, die sie in der Branche sozusagen konfrontiert hat mit diesen Vorwürfen, auch gesagt haben, so, ja, das wissen doch alle irgendwie. Und ihr Manager habe wohl Angst darum gehabt, dass er dann keine Freikarten künftig mehr kriegen würde. Deswegen hat er das unter anderem auch unter Verschluss gehalten. Also very scary, würde ich sagen.
Das Video hat sehr viel angestoßen. Wie gesagt, ganz, ganz oft geklickt, 3 Millionen Mal in einem Tag. Und nur kurze Zeit später hat zum Beispiel auch Rezo ein Video gepostet, auch riesiger YouTuber natürlich, wo er auch nochmal alles zusammenfasst rund um Rammstein. Was erfahren wir da nochmal Neues bei Rezo?
Ja, bei Rezo, also ich muss nochmal kurz zurückgehen. Also ich würde nochmal kurz auf diesen Machtaspekt zu sprechen kommen. Nämlich, sie hat dann halt in diesem Video auch gesagt, folgende Sachen, die ich noch wichtig fand.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu realisieren, dass das alles ein Machtding ist. Er könnte sich für diesen ganzen Akt auch Escort-Damen nehmen, Prostituierte nehmen, aber es geht dabei um Macht und es ist genau die Krux an dem Ganzen, ist, dass den Mädchen nicht gesagt wird, wofür das ist und dass Druck ausgeübt wird und sie es dann trotzdem machen. Genau darum geht's.
Also sie spricht sowohl über ihre eigenen mutmaßlichen Erfahrungen als auch, also sie macht in diesem Video auch so eine Metaebene auf, in der sie sozusagen so eine analytische Dimension aufmacht. Und jetzt bei Rezo zum Beispiel, der macht das auch. Also man kann jetzt auch so sagen, okay, die großen YouTuber, ist jetzt übergeschwappt sozusagen diese Debatte zu den großen YouTubern, zu denen die beiden sicherlich zählen. Es ist aber auch sonst das wichtigste Thema, Kulturthema seit 2 Wochen. Also wir haben zum Beispiel auch hier beim Deutschlandfunk Kultur auf dem Instagram-Kanal ausführlich gemacht und das ist Das sind die mit Abstand am meisten diskutierten Posts, die wir gerade haben. Und bei Rezo ist es halt so, dass er, er hat so ein Video gestern rausgebracht, in dem er diese Debatte nochmal zusammengefasst hat. Und er hat auch selber angegeben, dass er schon vorher in seinen Stories, Instagram-Stories, als er sich dazu verhalten hat, angefeindet worden ist. Und was er hat so zwei Sachen gemacht, die ich sehr interessant fand. Die eine Sache ist, dass er nochmal erklärt hat, was Verdachtsberichterstattung ist. Also warum JournalistInnen, also wie JournalistInnen arbeiten und warum es dauern kann in Fällen von Vorwürfen, insbesondere sexualisierter Gewalt, aber auch anderer Straftaten, dass es dauert und so weiter und so fort. Das hat er sehr, sehr gut und sehr verständlich erklärt. Und er hat halt auch wegen diesen Anfeindungen in seiner eigenen Story so MeToo-Mythen debunked, die immer wieder genannt werden. Also zum Beispiel, dass Frauen sich das nur ausdenken.
Ich habe mehrfach gelesen, dass jemand gesagt hat, hey, ich war auch mal bei einer Aftershow-Party und als ich da war, da ist sowas nicht passiert. Also kann das ja gar nicht sein. Wie erkläre ich das jetzt? Hey, kannst du mir helfen? Ich wurde gerade am Hauptbahnhof überfallen. Nee, das kann nicht sein. Hey, wie das kann nicht sein? Alles ist weg, mein Handy ist weg, mein Portemonnaie ist weg. Kannst du mir helfen? Nee, ich war auch mal am Hauptbahnhof und als ich da war, wurde ich nicht überfallen. Also kann das gar nicht sein, dass du da überfallen wurdest. Merkst du selber.
Ja, Rezo-Moment.
Genau, also er bricht in diesem Kommentar, also er hat da gerade eine DM vorgelesen eben erstmal und das macht er auch öfter in diesen Videos, das ist auch Classic YouTube Aesthetic eigentlich, so, dass man das halt einbindet, die hat er anonymisiert und dann nochmal darüber gesagt, also darüber gesprochen sozusagen, was er dazu denkt und er ist auch so einer der wenigen Männer, die öffentlich sich mit so einer starken Reichweite, die sich halt so differenziert damit auseinandersetzen. Also sonst habe ich beobachtet, dass es natürlich auch sehr, sehr viele, wie du eingangs schon gesagt hattest, Rammstein-Fans gibt, die jetzt irgendwie überdenken oder was ist da. Aber es gibt natürlich auch diese starken Verteidiger. So.
Wenn man sich das alles anhört, wenn man sich da reinklickt, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass Rammstein jetzt einfach so weitermacht. Aber heute Abend beginnen ja die Deutschlandkonzerte von Rammstein auf der aktuellen Tour. Heute spielen sie in München. Was weißt du denn? Also was für Konsequenzen könnte es geben durch all das, was da jetzt gerade an Vorwürfen kursiert?
Das sind ja größtenteils erstmal Vorwürfe. Es gibt natürlich auch schon Maßnahmen, also sowas wie keine Row Zero, weder in München noch in Berlin in den Konzerten, die anstehen, als auch keine Aftershow-Partys und Awareness-Teams. Und es ging ja auch hoch bis zu Claudia Roth, die sich dazu geäußert hat und von patriarchalen Mackerverhalten gesprochen hat, glaube ich, war es. Jedenfalls kann man aber trotzdem sagen, es sind halt erstmal Vorwürfe, aber die klingen sehr, sehr glaubhaft und die werden ja auch immer glaubhafter in dieser Dichte. Und Kyla Shikes hat sozusagen dieser Dichte jetzt nochmal so eine Ebene hinzugefügt, weil es diese Anschuldigung eben schon gab. Wir wissen halt nicht, ob es stimmt alles, aber es ist auch, was auch sehr, sehr irgendwie ungewöhnlich ist in so bei diesen Vorwürfen und gerade bei so einer super großen Band ist, dass jetzt erst gestern bekannt wurde, dass Rammstein Anwälte eingeschaltet hat. Das hat die Welt gemeldet und das kam halt extrem spät. Also diese Vorwürfe sind seit dem 25.05. da. Das hat jetzt fast zwei Wochen gedauert und die haben wohl auch erst jetzt eine PR-Agentur für Krisenkommunikation angeheuert und das ist natürlich alles viel zu spät. Und so von meiner Beobachtung her, ich habe schon öfter mich mit so MeToo-Fällen irgendwie auseinandergesetzt und das ist einer der größten deutschen MeToo-Fälle bisher. Und Maike Backhaus von der Welt, die hat investigativ berichtet dazu und die hat auch gesagt bei uns im Deutschen Funk, dass die Faktenlage sehr, sehr gut ist. Und ja, eben viele Frauen melden sich mit übereinstimmenden Punkten und das ist so sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist es, oder oft ist es bei MeToo und entsprechende Berichterstattung so, dass es ist sehr schwierig darüber zu berichten, weil sehr, sehr schnell abgemahnt ist. Und jetzt im Fall von Rammstein ist es halt, also und bei Rammstein zum Beispiel ist es auch speziell so, dass die, das ist bekannt, dass das Management in Interviews so, die ist also sehr versucht, sehr, sehr JournalistInnen sehr, ja, gut zu briefen oder auch irgendwie einzuschränken, schon vor der Berichterstattung. Und und die äußern sich sowieso selten öffentlich. Deswegen, ja, das ist so diese Gemengelage und es ist schon eine besondere Situation. Es bleibt halt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Karen Miesenberger über dieses Video von der YouTuberin Kyla Shikes, das sehr, sehr viel geklickt wird und das wahrscheinlich für viele Menschen die Perspektive auf die Band Rammstein verändern könnte. Und vielleicht verändert dieses Video oder die ganze Debatte gerade auch die Perspektive auf die ganze Rock- und Popstar-Welt, denn wir wissen nicht, was das alles für Konsequenzen haben wird für Rammstein. Wir wissen nicht, wie justiziabel das alles ist, was wir da an Vorwürfen hören. Das wissen wir jetzt gerade noch nicht. Aber wovon wir ausgehen können, was hier geschildert wird, das ist nicht nur ein Rammstein-Phänomen, sondern wahrscheinlich ein viel größeres Phänomen. Das ist ein größerer gesellschaftlicher und auch popkultureller Kontext. Und was das genau für ein Kontext ist, wie sexistisch die Popkultur vielleicht ist, in welchem Verhältnis sie steht zur Groupie-Kultur und was das bedeuten würde für den Rock'n'Roll, wenn da jetzt ein großer MeToo-Moment passiert, darüber habe ich gesprochen mit Sonja Eismann, Redakteurin bei Missy Magazine. Und ich habe sie erstmal gefragt, was sich vielleicht sehr viele Leute fragen. Ist das Alltag, was wir da gerade alles hören? Ist das in der Pop- und Rockstar-Welt tatsächlich üblich?
Also dazu muss ich sagen, ich bin selbst natürlich weder im Veranstaltungsmanagement tätig, ich bin und war auch niemals Groupie oder jugendlicher Fan von Superstars. Ich kann das also nicht aus eigener Erfahrung verifizieren, aber sagen wir es mal so, es überrascht mich überhaupt nicht, was da jetzt an Beschreibungen und Vorwürfen kam. Ich habe mich im Zug der Debatte auch nochmal intensiv mit KollegInnen aus dem Booking-Geschäft, aus dem Musikbusiness ausgetauscht und die haben ein Bild gezeichnet, das sich mehr oder weniger mit dem deckt, was jetzt überall in den Medien thematisiert wird. Also, dass vor dem Konzert zum Beispiel irgendwelche Personen aus dem Tourtross durchs Publikum laufen und gezielt meist sehr junge Frauen ansprechen, ob sie einen Backstage-Pass haben möchten oder ob sie hinterher Party mit dem Act machen wollen. Und dann werden die Handys eingesammelt, mitunter werden dann alle der in Anführungsstrichen Auserwählten mit einem eigenen Bus zur Party geschattelt. Oft steht sowas vorher auch schon im Tour-Rider drin, dass sowas erwartet wird. Und ich habe auch von einer Quelle gehört, dass einmal bei einer solchen Afterparty sogar die Veranstalter eingegriffen haben, weil ihnen das zu heftig war.
Wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, dann könnte man vielleicht auch denken, sowas ist irgendwie auch fester Bestandteil der Popkultur, also irgendwie Grenzüberschreitung, Exzess. Solange das einvernehmlich passiert zwischen Erwachsenen, ist es nicht auch gerade vielleicht Ausdruck von sowas antikonservativem, poppigem?
Klar, das kann man so sagen und das war historisch auch wirklich super wichtig, dass zur Hochzeit der Groupies in den 60er und 70er Jahren Frauen eben ganz selbstbewusst zu diesem Ausleben ihrer Sexualität und von einem sehr wenig bürgerlichen Lebensentwurf standen. Und dann gab es ja auch in den Nullerjahren nochmal so eine neue Begeisterung für Groupie-Tum und diese damals entstandene Sleaze-Culture. Es gab ja so Filme wie Almost Famous und da haben auch feministische Stimmen wie zum Beispiel die Greta-Zwillinge dafür plädiert, Groupie-Dasein als selbstbestimmten und auch kreativen Akt wahrzunehmen. Aber ich finde, trotzdem lässt sich nicht von der Hand weisen, dass bis heute eigentlich hauptsächlich Männer von diesen Strukturen profitieren. Auch wenn es ein paar Gegenbeispiele gibt, sind männliche Groupies von weiblichen Stars, das haben alle meine Recherchen und Gespräche ergeben, die sind eigentlich inexistent. Und der Deal ist ja auch immer relativ klar. Der Star bestimmt, wen und was er sexuell möchte. Und der Fan fügt sich eben in der Regel. Und ich finde, die Frage nach der Freiwilligkeit ist in diesen Strukturen auch eine sehr, sehr komplexe. Ja? Also zuerst mal geht es in der aktuellen Debatte gar nicht um selbstdeklarierte Groupies, die explizit Sex suchen, sondern um Musikfans, also Fans, die schon von vornherein total aufgeputscht sind, durch die Aufregung auf dem Konzert zu sein. Und wie sollen die auf die Einladung eines persönlichen Kennenlernens reagieren? Ja? Und wie sehr können die dann Grenzen setzen, zumal wenn es junge, sexuell vielleicht noch sehr unerfahrene Menschen sind? Also da kann man nicht mehr so nüchtern entscheiden. Und ich würde sagen, es ist auch kein Zufall, dass alle Berichte von sehr jungen Frauen sprechen. Es wurde ja kolportiert, dass die Altersgrenze von Till Lindemann bei irgendwas unter 28 Jahren lag.
Sie sagen, oder man kann sagen, dass das nur eine Spitze des Eisbergs ist, also dass das jetzt nur ein Phänomen ist von vielen. Wir haben auch immer wieder davon gehört und wer auf Festivals unterwegs ist, ich kenne es auch selber, dass die Bands auf der Bühne dann rufen, hey girls, after the show, come there and there und so. Was steckt da an größeren Strukturen dahinter?
Genau, Sie haben völlig recht. Das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Es geht da noch um viel mehr, um die ganzen Strukturen. Und ich glaube eben, dass wir uralte, durch und durch sexistische Rockmythen einfach immer noch akzeptieren und sie manchmal sogar auch romantisieren. Ja, also ich bin selbst oft geschockt, dass, obwohl wir jetzt immer alle gefühlt immer feministischer werden und alles mehr hinterfragen, dass eine der Grundannahmen von Rock'n'Roll immer noch sein darf, Jungs machen Musik, um Mädchen zu bekommen. Und Mädchen werden wiederum dadurch aufgewertet, wenn ein berühmter und dadurch vielleicht auch mächtiger Typ sich für sie oder eben auch ihren Körper interessiert. Und ich kann das oft gar nicht glauben, dass Popkultur ja mal als transgressiver Akt angetreten ist, als Angriff auf so eine bürgerliche Gesellschaft und dabei so urkonservative Modelle bedient. Ja, also Männer machen, Frauen bewundern Macher, Männer sind kreativ und kriegen öffentliche Aufmerksamkeit und Status und Frauen werten sich eben dadurch auf, dass sie an der Seite dieser Männer sind. Und ich würde sagen, es ist zwar sehr banal, aber das Problem ist mal wieder Kapitalismus und Patriarchat zusammen, weil Männer eben hier zugestanden wird, über Frauenkörper zu verfügen, als wären das eben so Gratiswaren und Frauen das als Auszeichnung sehen sollen. Und andererseits, weil das Kapital, also Musiker, die generieren ja nicht nur symbolisches, sondern auch massiv ökonomisches Kapital, das hat eben so eine große Macht und führt damit zu der Logik, reiche Superstars können sich quasi alles erlauben.
Also sehr tief sitzende Strukturen, und die Frage ist jetzt natürlich, was kann man tun? Was sollte sich ändern, damit so ein Machtmissbrauch nicht mehr so leicht stattfinden kann? Kann diese Debatte hier um Rammstein vielleicht was Positives auch anstoßen?
Also das hoffe ich doch sehr. Es wird ja schon seit vielen Jahren auf eine MeToo-Bewegung in der Musik gewartet. Da gab es ja bis jetzt ein paar vereinzelte schlimme Fälle, also rund um R. Kelly, Marilyn Manson oder auch Wynn Butler von Arcade Fire. Ich bin aber trotzdem auch ein bisschen pessimistisch, muss ich leider sagen, weil die Strukturen im Popmusikbereich, die sind ja auch ganz andere als zum Beispiel im Film, wo das ja losging mit Me Too. Also es gibt zum Beispiel keine Gewerkschaften, es gibt wenig Institutionen, es ist viel zu schwierig, Druck auszuüben innerhalb dieser kleinen Strukturen, wo ja Leute auch schnell gefeuert werden können, wenn sie Kritik üben. Und der finanzielle Zwang ist natürlich auch groß. Wenn der Star eben nicht bekommt, was er möchte, dann kooperiert er nicht mehr mit dem Veranstalter oder dem Label. Und ich finde, es wird auch immer noch so eine Boys-will-be-Boys-Mentalität akzeptiert. Ja, also dass männliche Übergriffigkeit einfach so als Teil von Rock'n'Roll-Attitüde angesehen wird. Also ich erinnere immer gerne dran, dass Urgesteine wie Iggy Pop, David Bowie oder auch DJ-Legende John Peel sich alle mehr oder weniger damit gebrüstet haben, mal Sex mit minderjährigen Mädchen gehabt zu haben, weil sie eben Stars waren, sehr junge Mädchen. Und meines Wissens nach haben die sich nie dafür entschuldigt, waren dann trotzdem immer noch sehr populär. Aber trotz dieser pessimistischen Einschätzung finde ich es total wichtig, hier nicht locker zu lassen und genau hinzuschauen. Ich glaube nämlich, sobald es ein Bewusstsein dafür gibt, dass da Dinge passieren, die nicht okay sind, trauen sich vielleicht die Beteiligten auch mehr, dann da mal einzugreifen und einfach Stopp zu rufen und dann sich am besten gemeinsam zu organisieren.
Genauer hinschauen und mehr drüber sprechen, das können wir hier auf jeden Fall tun. Und das haben wir hier gemacht mit Sonja Eismann über ein notwendiges MeToo im Rock'n'Roll. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.